Bevor es richtig losgeht, bedanken wir uns nochmal bei unserem Werbepartner Readly.
Readly, das ist eine App, die über 5000 Zeitschriften enthält, also die wir alle lesen, wie Filmzeitschriften, den Metal Hammer, alles mögliche, Rätselzeitschriften, auch eine Menge absurdes Material, was sehr viel Spaß macht. Für mich entdeckt diesen Monat war zum einen das Magazin Cross Stitching, ein Handarbeitmagazin, in dem es vor allem um Kreuzstiche geht, primär um Kreuzstiche, es geht eigentlich nur um Kreuzstiche, es geht darum, Bilder zu erstellen in dieser leicht naiven Kreuzstich-Technik. Und das ist schon, da gibt es mehrere, es gibt auch Cross-Stitcher, was schon wieder anrüchig klingt, aber es ist eine konkurrierende Kreuzstich-Zeitschrift, die ist drin. Außerdem der Globe, also ein amerikanisches Magazin, gegen das viele Boulevard-Magazine, das wirkt wie auf Steroiden, dieses Magazin. Wo andere sich mit Halbwahrheiten begnügen, The Globe sagt zum Beispiel, 9 Jahre nach ihrem Tod wird jetzt auf dem Titelblatt Whitney Houston exhumiert, um zu beweisen, dass sie ermordet worden ist. Und das natürlich, oder dass Barack Obama jetzt Scheidung einreichen will und seine Frau will 175 Millionen Dollar und sowas. Also absolut, also erstmal so haltlose Behauptungen und dann mal gucken, was passiert. Das können nur die Amis. Ansonsten macht viel Freude. Die ersten beiden Monate kosten für Neukunden 1,99 Euro. Da schafft man schon viel weg. Man kann es jederzeit kündigen, ist also nichts mit finsterem Abo-Modell, kannst du immer sofort. Über 5000 Zeitschriften sind da. Du hast eine Familienfreigabe intern, sodass die ganze Sippe andere Zeitschriften lesen kann, ohne immer Papas Handy zu nehmen. Gute Sache. Download-Funktion ist drin, also dass du auch Offline-Zeitschriften lesen kannst und nicht permanent im Tunnel sitzt und denkst, warum kann ich jetzt die Zeitung nicht lesen? Also mein absoluter Supergeheimtipp. Gerade um Zeitschriften zu entdecken, die man nicht sofort am Zettel hat. Deswegen mein Tipp diesen Monat auf jeden Fall Cross-Stitching. Das ist wirklich das Kreuzstich-Vorzeigeheft. Und der Konkurrent Cross-Stitcher. Da unbedingt mal reingucken und einfach schlauer sein als vorher. Oder zumindest besser informiert. Readly.
Und dieses spezielle Angebot, 2 Monate Readly für 1,99, findet ihr, wenn ihr den Link in den Shownotes folgt oder www.readly.com, Sträterbender Streberch, ein Wort und Sträter mit Ä geschrieben. Dann viel Spaß beim Lesen und jetzt viel Spaß mit Frank Gosen und unserem Podcast.
Dieses Mal bei Sträterbender Streberch.
Was denn?
So, Test, hört ihr mich jetzt oder was ist? Hört ihr mich?
Ich höre dich.
Ja, wir hören dich und der Klang ist auch, es ist ein bisschen Versatz, aber das macht nichts.
Ein bisschen Versatz ist ja immer. Gut, ja. Ich höre euch jetzt auch nicht mehr über Kopfhörer, warte mal eben. 1, 2, 3, Test, sagt mal was.
Kikariki, Schlabunsen.
Jetzt höre ich über Kopfhörer. Hört ihr mich trotzdem? Könnt ihr mich hören? Ihr könnt mich hören.
Ja, wir hören.
Könnt ihr mich hören, ihr Penisse? Ich raste gleich aus. Könnt ihr mich hören?
Ja.
Ob ihr mich hören könnt?
Ja. Penis
an Penis. Dann sagt doch ja.
Ja.
Herrgott nochmal.
Jetzt Sträter, Bender, Streberg, der Podcast mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Herzlich willkommen. Laufen wir?
Nee. Wir laufen schon lange.
Herzlich willkommen zum 83. Podcast. Ist wie immer. Ich habe euch vermisst, ihr Lieben. Zum 83. Ja, Podcast Sträter, Bender, Streberg. Heute mal endlich
Hennes,
mal
Hennes,
wieder.
Hennes, ja. Bevor du anfängst.
Was denn?
Dieses ihr Lieben, ich kann es nicht hören.
Du bist aber Gast, du hältst jetzt mal die Fresse, Gosi, weißt du? Lass mich doch erstmal mein Intro machen. Bleib doch hier. So. Wie soll ich denn unsere Zuhörer, Zuschauerinnen begrüßen?
Du meintest ja mich, uns hier, ihr Lieben. Ich kann ja nicht, diese scheiß Freundlichkeit, diese scheiß süddeutsche Freundlichkeit kann ich einfach nicht ertragen. Los, komm, mach Begrüßung.
Willkommen beim Sträterbender-Streberg-Podcast Nummer 83, Frank Gosen, hallo.
Hallo.
Ihr Wichser, um das mal ein bisschen aufzulockern.
Thorsten, genau. Language. Ja. Das hören doch auch, hör mal, wir werden weltweit gehört und auch von Minderjährigen jetzt. Denk doch, du bist hier nicht bei Clubhouse.
Genau, versuchen wir Minderjährigen
die Hauptcommunity der Wichsenden. Ja, also, ich habe jetzt wohl die Onanisten in Vollzeit angesprochen.
Oh mein Gott.
Masturbation, ja. Wie der Spanier.
Frank, du merkst, wie hier der Ton, Masturbation total. Lieber Frank, wir haben dich eingeladen. Ist es okay, wenn wir heute mal nicht über Fußball reden?
Mir egal. Also ist Fußball redest ist so oft viel über anstrengend. Obwohl
es ja eine Serie gab, die uns in den letzten Monaten sehr, sehr beglückt hat. Das war Ted Lasso. Die hast du, glaube ich, auch gesehen.
Die habe ich gesehen und ich musste an Manni der Libero denken.
Stimmt.
Ja, mit Tommy Orner.
Ja. Ich habe Ted Lasso gesehen. Ich fand es komischerweise total super, weil Fußballfilme und Fußballfilme vor allem sind ja oft sehr schwierig, vor allem wenn man versucht, Profifußball abzubilden, denn du findest keine Schauspieler, die diese Bewegungsabläufe so drauf haben. Das ist oft unerträglich. Das Erstaunlichste war, dass meine Frau Ted Lasso die Serie auch gut fand und die hasst Fußball. Also wir haben sie zu viert geguckt, auch mit unseren Jungs, und das war richtig gut. Ich war sehr überrascht.
Ja, und Gary hatte nämlich die Theorie dazu, warum auch uns Ted Lasso so gut gefallen hat, Gary.
Naja, weil Fußball ist ja da nur der Rahmen. Ich glaube einfach, es geht darum, kein Arschloch zu sein, also einfach nett zu sein. Ich glaube, da ist man, glaube ich, anfällig für im Moment, für solche Art von Positivität.
Ja, das war die richtige Serie zur richtigen Zeit. Wie fandst du aber als Fußballfachmann, wie fandst du denn das Fußballgeschehen so dargestellt? Jetzt mal abgesehen von den Stereotypen der Fußballspieler, die man ja durchaus so kennt.
Also erstmal die Stereotypen, die kommen ja auch irgendwo her. Und ich hatte den Eindruck, dass zum Beispiel die Mechanismen in der Kabine zwar ein bisschen überspitzt waren, das aber genau so läuft. Also Fußball ist ja immer noch unglaublich hierarchisch. Bei den jüngeren Spielern nimmt das ein bisschen ab, aber ich hatte ja in meiner Zeit beim VfL auch viel mit welchen zu tun, wo das schon ein bisschen länger her ist. Und die denken in oben und unten. Wenn die zum Präsidium gehen, sagen die, ich gehe mal nach oben und so. Also das ist wirklich unglaublich. Die Fußballszenen, die in Ted Lasso drin waren, die waren zum Teil, zum Beispiel was den Torwart angeht, eine Vollkatastrophe. Da hat man gesehen, also wie der zum Ball gehechtet ist, also das kriegst du in keiner C-Jugend hätte der gespielt. Ne? Aber das ist eben das Problem. Sönke Wortmann hat ja in Das Wunder von Bern Fußballer als ungarische und deutsche Spieler da besetzt. Zum Beispiel der Michael Wurst, der Stadionsprecher vom VfL, der ein super Fußballer auch ist. Und selbst Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga, Kicker haben halt diese Bewegung eher drauf als Schauspieler, die nur mal auf der Wiese spielen. Das ist spezifische Bewegungsabläufe, das siehst du sofort, auch im Tempo und so. Und dann sollen die auch noch Spielzüge nachspielen, jetzt beim Wunder von Bern, die ja millionenfach bekannt sind, ne? Die aus dem Hintergrund ranschießen und so. Das ist schon schwer und das haben sie da noch ganz gut gelöst. Aber das ist eigentlich selten, dass jedenfalls Profifußball im Film gut abgebildet wird.
Das ist der beste Fußballfilm?
Es gibt nicht so viele, ne?
Nee, ich habe auch nicht so viele gesehen. Es gibt viele, aber ich habe die alle nicht gesehen. Weil,
Fußball ist unser Leben.
Ich gehe gerne ins Stadion.
Den fand ich als Fimpen fand ich toll, als Kind. Gibt es jetzt übrigens auch auf DVD.
Fimpen?
Ja, Fimpen, ja, da ist so ein kleiner Junge, der wird Nationalspieler von, was ist das? Ja, von der schwedischen Nationalmannschaft oder von der
Schwedisch.
Dänischen? Auf,
Schwedisch.
Schwedisch, ganz genau. Den fand ich als Kind sehr inspirierend tatsächlich. Und und dann gibt es natürlich Flucht oder Sieg. Victory
aus LA.
Sylvester Stallone als Torwart.
Stimmt.
Ach, nee.
Ach so.
Ja, so die Mischung aus The Great Escape und Fußball.
Doch, das gibt's, stimmt, richtig. Und dann gibt es noch Kick It Like Beckman, Beckham, scheiße.
Beckman. Thorsten, gehst du mal, Thorsten, du musst die Kamera so ein bisschen kippen, weil ich habe dich jetzt hier
du fällst aus dem Bild, Thorsten.
Drauf. Oder täuscht das? Seht ihr das anders?
Nee, das sieht auch total so realistisch aus, dass Thorsten jetzt gerade...
Nein.
Hör.
So. Was muss ich machen?
Also gute Nachricht für alle, Ted Lasso wird gerade die zweite Staffel gedreht. Sitzen. Also die Leute sind am Drehen.
Genau. Die dritte ist auch schon gegreenlightet.
Die hat schon grünes Licht bekommen. Lieber Frank, wir haben dich eingeladen zu unserem Podcast. Es ist der 83. Podcast und die Zahl 83 passt wie Arsch auf Eimer, wie wir im Ruhrgebiet sagen, denn es geht in deinem neuen Werk um die 80er Jahre. Tata! Guck mal. Ist das schon Product Placement?
Ja, ne, Gary?
Ja,
ja. Ja.
Unbezahlte Werbung. Und dein neues Buch heißt Sweet Dreams are Made of This. Heißt es nicht, Sweet Dreams, aber Untertitel ist Rücksturz in die 80er. Kein Schmöker, sondern ein Taschenbuch diesmal. Ein Buch, das ich in kürzester Zeit durchgebinged habe, wie man so sagt. Deine Erlebnisse der 80er Jahre. Was ist denn... Wir reden ja viel über Serien und viel über Filme. Was ist denn für dich der Film der 80er Jahre? Ich sage das deswegen, weil du erwähnst zwei Filme, über die wir auch gleich sprechen. Aber welcher ist für dich so der Film, wo du sagst, wo du deinen Söhnen sagst, pass mal auf, den Film guckt euch an, dann wisst ihr, wie wir damals gelebt haben.
Das weiß ich nicht, ob ich, aber ich stand total auf so die gängigen Actionfilme, ne? Und ich habe mit meinem älteren Sohn schon vor einiger Zeit natürlich Die Hard durchgesuchtet, bin mit dem Jüngeren noch nicht dazu gekommen, obwohl der jetzt auch 17 ist und das langsam mal nachholen müsste. Aber das sind ja so richtige Weihnachtsfilme und das kriege ich immer so nicht so durchgesetzt hier, wenn die Frau noch dabei ist. Also Die Hard, ich habe die früher, aber ich glaube, das ist noch 1979, an die Blues Brothers rangeführt. Da wollte der Kleine dann erst nicht gucken. Dann habe ich ihm gesagt, am Ende gehen aber 132 Autos kaputt. Da war er dann dabei. Und ansonsten so diese Cop-Comedies oder wie man das nennen will, natürlich
Beverly Hills Cop.
Buddy Cops, genau. Und da fand ich halt zwei besonders schön, die ich hier im Buch auch erwähnt habe. Das eine ist dieser geile deutsche Titel, diese zwei sind nicht zu fassen. Zu Englisch Running Scared, also die wörtliche Übersetzung mit Billy Crystal, den ich ja sowieso knorke finde, und Gregory Hines. Und der andere war Stakeout, deutscher Titel, Die Nacht hat viele Augen mit Richard Dreyfuss. Und
was übrigens nicht stimmt, Die Nacht hat nicht viele Augen, ich habe nachgezählt, es ist super. Ich habe mir beide Filme auf...
Das ist nicht so.
Genau, fünf. Reicht auch.
Ich habe beide Filme nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber ich habe sie tatsächlich hier gehabt und habe sie mir gegeben. Ich muss mal kurz was sagen zu Running Scared, also diese zwei sind nicht zu fassen, der sehr gut gealtert ist übrigens. Gary, ja, der ist wirklich fantastisch gedreht worden. Es gibt ja diese wunderbare Seite IMDb, International Movie Database, und die beschreibt den Film auf Deutsch folgendermaßen. Zwei straßenkundige Polizisten aus Chicago müssen nach ihrer Rückkehr von einem Urlaub in Key West etwas Rost abschütteln. Das ist übersetzt.
Der Urlaub in Key West ist ja erst viel später im Film. Das ist ja in der Mitte ungefähr.
Da kommt schon relativ früh.
Das ist der zweite Akt.
Das ist schon strange. Aber zwei straßenkundige Polizisten. Die Übersetzung ist von Streetwise Cops. Streetwise ist, glaube ich, habe ich nachgeguckt, ist deutsch übersetzt gewieft.
Thema Polizeiserien. Ne? Es gibt eine Polizeiserie aus den 70ern, die, obwohl wir über die 80er reden, aber die ist total vergessen und es gibt nur ganz wenig Menschen, und ich glaube, ihr gehört dazu, die sich daran erinnern können. Und zwar ein amerikanischer Polizist in Los Angeles, gespielt von einem deutschen Schauspieler. Welche Serie ist das? Also von zwei deutschen Schauspielern. Erst von Klaus-Jürgen Wusso und später von Harald Junke.
Es ist nicht der Kurier des Zaren. Das ist nicht.
Nein, der Kurier der Zarin, glaube ich. Oder des Zaren? Ist egal. Auf jeden Fall.
Es war der Kurier des Zaren.
Aber der war doch immer im Auftrag von der preußischen Königin oder so unterwegs.
Genau, ja. Wurscht. Das war Klaus-Jürgen Wusso.
Immer, in jeder Folge.
Auf jeden Fall, die Serie heißt Sergeant Barry. Und da könnt ihr bei YouTube, gibt es einen kleinen Schnipsel, da steht der an so einer Ecke in Los Angeles, da kommt immer so eine Olle in so einem Rolls-Royce vorbei und hält einen kleinen Schwatz mit ihm. Und da muss er zu seinem Chef ins Auto steigen und er gibt ihm seinen nächsten Auftrag. Das ist zum Schreien. Ich habe diese Szene Stephen Sloan, dem scheidenden Generalmusikdirektor hier in Bochum, gezeigt, weil der ja aus Los Angeles kommt. Und der sagte, ja, da 100 Meter weiter hat meine Mutter gewohnt. Also völlig schräg. Da müsst ihr euch angucken. Sergeant Barry, ich bin so selten exklusiv, aber die habe ich offenbar nur für mich alleine, diese Serie.
Ich bin so selten exklusiv.
Das ist ein schöner Programmtitel.
Frank Gosen, ich bin so selten exklusiv.
Sergeant Barry ist auf jeden Fall notiert. Die beiden Filme, die erwähnst du, unter anderem auch als Stakeout, Die Nacht hat viele Augen, von dem es einen zweiten Teil gab, den ich nie gesehen habe.
Ja, der ist auch nicht so gut. Da versuchen sie das Konzept wieder aufzuwerben, haben damit, ich glaube, Rosie O'Donnell nochmal so eine Zugabe dabei, um das ein bisschen aufzupeppen. Aber der ist nicht mehr so gut. Der ist auch nicht so schön gefilmt, finde ich, und ist einfach nur ein Aufguss. Also der Stakeout, der ist ja optisch sehr schön. Und da sind ja auch bis in die Nebenrollen hier die beiden anderen Cops, mit denen die immer sich da kebbeln bei der Überwachung. Die sind ja auch gute Typen. So, ne? Da sind auch die Nebenrollen ganz ordentlich besetzt, und der zweite, das war halt so ein Aufguss, wie das oft so ist.
Es war auch irre erfolgreich. Ich kann mich erinnern, dass der sehr erfolgreich war in Deutschland.
Ja, und was Frank halt beschreibt, und das fand ich halt auch, als ich den Film gesehen habe, dass man da sieht, dass Richard Dreyfuss, der war in den besten Jahren, sage ich jetzt mal. Wir sind ja jetzt auch alle so Mitte 50, aber dass er quasi eine romantische Verbindung mit der blutjungen Madeleine Stone eingeht. Das ist schon sehr Suspension of Disbelief, so ein bisschen. Ne? Das muss man glauben wollen.
Ja, also Stone, in den 80ern hatten auch solche Typen eben Chancen. Ne? Also es war halt ich weiß gar nicht, ob die so blutjung war. Mitte 20 war die da auch. Also Mitte, Ende 20, glaube ich. Ne?
Ja, aber der Zeit hatte Richard Dreyfuss ja einen richtigen Lauf gehabt. Der hatte ja dann noch What About Bob mit Bill Murray und nicht zu vergessen, der sehr unterschätzte Film Zoff in Beverly Hills.
Absolut.
Von Paul Mazursky. Ja, mit Nick Nolte. Ja,
das war nicht Ruthless People. Ruthless People war die unglaubliche Entführung der...
Die Entführung der Mrs. Stone.
Genau.
Ruthless People hat, glaube ich, der Mick Jagger den Titelsong gemacht.
Ganz richtig.
Ja, Ruthless, ganz genau. Ruthless der People. War super. Das war ein Abrams Zuckerfilm. Und war jetzt mal keine Parodie, sondern einfach nur eine richtig geile Komödie. Ich werde nie vergessen, da ist eine meiner Lieblingsszenen ist mit Bill Pullman, der da diesen merkwürdigen Gehilfen von der gemeinen Ehefrau spielt, und der soll dann das Lösegeld entgegennehmen, und um ihn rum, was er nicht weiß, ist um ihn rum sind überall Sniper, und der eine spricht mit ihm über Funk, und er checkt überhaupt nichts, was da gerade um ihn rum passiert, und der eine Polizist dreht sich dann um zum nächsten und sagt, das ist wohl der dümmste Mensch, der mir je untergekommen ist. Ein großartiger Moment.
Ja, damals hat man sich auch noch die Dialogsätze, also da hat man sich die Dialoge auch noch quasi richtig merken können, auch weil die Bücher so geschrieben worden sind. Apropos Dialoge und Bücher. Das geht heute nicht mehr, aber lieber Frank, es gibt vier
ab den 90ern wurden die zu kompliziert. Zu viele Tu-Wörter in den Drehbüchern.
Thorsten, hast du dir von Irishman irgendwas gemerkt, Thorsten? Irgendeinen Satz?
Ja, klar. Ja, natürlich. Ja, muss ich jetzt nicht aufsagen. Bitte? Ja, habe ich.
Go.
Ja, bitte. Muss es jetzt explizit Irishman sein?
Ich habe mir alles gemerkt, aber ich sage es nicht.
Ja, genau.
Es liegt natürlich auch daran, dass wir in dieser Zeit, in den 80ern, natürlich halt auch diese das alles erlebt haben. Das war halt unsere Generation. Und da sind wir ins Kino gelandet, da war die Festplatte noch frei und da hat man sich halt alles... quasi runtergeladen. Deswegen ist meine Frage,
wir
ist, warum
sind jetzt
ist,
auch unsere Generation.
Sind die 80? Wir sind schon
unsere
drüber.
Unsere Generation
oder?
Sind wir immer.
Wir sind immer noch unsere Generation. Es gibt eben noch ein paar andere.
Oder rutschen wir jetzt in die Generation meiner Oma oder was aus Versehen? Wir sind doch die.
Das ist
doch die Theorie, dass wir so langsam Generation sein. Ja, aber deswegen rutsche ich ja nicht nach vorne.
Aber warum gibt es
plötzlich auch plötzlich den Zweiten Weltkrieg miterlebt? Was ist das für ein Kokolores hier? Ist schon wieder zu aggressiv alles? Ja, gut.
Ja, aber warum gibt es...
Hennes meinte die Tage, da habe ich mit ihm dieses wunderbare neue Programm, habe ich mit ihm getestet und Hennes
steht sich
ja immer auf, wenn Technik, ja, dieses Riverside, mit dem wir gerade diesen Podcast aufnehmen.
Ja, das wissen die Leute doch nicht.
Auf, wenn Technik sich weiter, ja, ist doch egal.
Nee, ist mir egal. Hennes
sich immer auf, wenn Technik sich weiterentwickelt. Ne, und ja, ich sag, Hennes, du veropperst halt langsam. Ne, und da meint er, nee, ich veropper nicht. Ich möchte halt, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, ich sag, das ist per Definition Veropperung.
Ja, du wirst irgendwann wie der Architekt sein aus Matrix, weißt du? So ein zauseliger Mann im Tweetsacko, der durch so eine extrem technische Welt läuft.
Du hast in diesem wunderbaren Buch, was jetzt immer erhältlich ist, ja,
du meinst
in dem Kapitel... Dieses Buch, genau.
Ja.
In dem Kapitel darüber gesprochen, super, über die Videothek, der Geruch der 80er.
Ja.
Und da geht es um Videotheken. Jetzt muss man ja echt den jungen Menschen eigentlich jetzt auch wirklich mal erklären, was das eigentlich war, weil wir leben ja im Zeitalter des großen Sterbens, weil ein Laden nach dem anderen macht zu und ganze Ketten machen ja zu, ganze was vom Prinzip her.
Sind du beschreibst das. Auf?
Was?
Sind noch welche auf?
Videotheken?
Ja, Videobuster gibt es ja noch hier an einer Straße, oder nicht? Ja. Ja, wie soll man das den Kindern erklären? Da gab es dann Läden, da gab es dann gestreamte Filme, aber eben auf Band. Die sahen dann so aus. Ich habe nämlich nur noch ganz wenige VHS-Kassetten. Hier habe ich noch Hard Day's Night aus irgendwelchen Gründen. Das war dann auf sowas drauf. Ne? Und mir ging ja schon früher immer auf den Sack, dass ich nur Fernsehen gucken soll, wenn ARD und ZDF sagen, jetzt darfst du. Deshalb war ich ein dankbarer Kunde von DVDs. Und dann, Hennes, du wirst ja auf jeden Fall auch noch wissen, dass wir früher ja wenn die Agentur uns bei Theatern vorgeschlagen hat, hatte man ja auch alles auf VHS. Ich habe noch so eine alte VHS hier gefunden, die früher Marco für mich verschickt hat. Da sind 10 Minuten von dem Programm drauf. Das ist zum Kotzen. Und dann habe ich noch gefunden.
Ich habe das tatsächlich auch noch, ja.
Ich habe hier noch der VfL Bochum 1997 in UEFA Cup eingezogen und ist noch nicht mal ausgepackt.
Oh, hab ich mal geschenkt das musst bekommen. Du mal bei eBay reinstellen. Da kriegst du original verpackt. Vielleicht findest du da einen Sammler. Gibt alles.
Ja, ja, sicher, aber noch geht's wegen Corona noch nicht ganz so schlecht. So, da ist man da reingegangen. Das Schlimme war ja immer, man wollte ja eigentlich vorne nach den Liebesfilmen gucken, um so zu tun, als würde man sich dafür interessieren. Eigentlich wollte man aber durch diesen Streifenvorhang. Also in der einen Videothek, ich glaube, oben an der Castorper Straße war das so, dass da so ein Streifenvorhang war und dahinter waren die Filme, die einen so interessiert haben. Und immer, du konntest ja einigermaßen unbemerkt da rein, aber du wusstest nicht, wer dich sieht, wenn du wieder rauskommst. Das war tricky.
Ja, ja, genau. Da musste man immer sehr aufpassen, das stimmt. Ja. Immer so, das musste strategisch geplant sein. Man musste erst immer rausgucken und dann sich schnell rausstehlen. Oder so tun, bei Atlantis war das so, da hatte die Pornoabteilung, weil wir reden ja darüber, hat ja ein gesondertes Gebäude, also die war ja in einem anderen Gebäude drin. Und da war es dann immer so, dass ich dann immer so getan habe, als wollte ich zum Parkhaus.
Ja.
Wir hatten immer einen, der Schmiere stand.
Ich meine, nicht, dass ich mir was ausgeliehen hätte, aber...
Nein! Das
war immer super, waren ja die Leute, die dann immer die Rückseiten beguckt haben. Weißt du, so Regie, Kamera, Licht, ne, muss ja alles... die Unterschiede waren ja marginal. Ne? Und ob synchronisiert
oder... Aber das waren wirklich Treffpunkte. Ich glaube, das ist das, was man den jungen Menschen von heute mal verklickern muss, dass Videotheken also wirklich auch Treffpunkte waren und man sich da doch ausgetauscht hat und das zwischendurch dann auch wirklich, ich meine...
Naja, mit wem denn?
Naja, Moment, nicht umsonst war Tarantino ein großer... hat ja in der Videothek gearbeitet und hat die Leute auch beraten. Also wir hatten einen, der...
Hattest, Du hattest Dudu, der rasende Käfer, Karate Tiger 1 und 2, dazwischen waren Porno. Ab da wolltest du gar keinen mehr treffen in der Videothek. Weil irgendwann kam, was hast du denn geliehen? Dann musstest du Fick und Fotzi im Bumsbomber nach Thailand aufklappen. Und das war halt immer schwer. Und ich finde, das war immer, das war eigentlich, das könnte ja drüber.
Aber was?
Piep das drüber.
Nein, das ist
was
so
war
schön.
Denn, was war denn das Schlimmste an Pornos der 70er und 80er Jahre? Was kannst du nämlich heute auch gar nicht mehr verklickern. Das war die Hintergrundmusik.
Ich musste in meinem Zimmer ganz häufig den Ton ausmachen, deswegen weiß ich es gar nicht.
Ja, aber bei mir war das so, wir hatten uns den ersten Porno, den wir hatten, den hat uns so ein Typ in der Schule, ein Kollege, einer aus dem älteren, aus den oberen Klassen hat uns den besorgt.
Der Rektor.
Ich glaube Mutzenbacher, irgendwas mit Mutzenbacher.
Josephine Mutzenbacher.
Nee.
Das war ein
Josephine Mutzenbacher.
Ein Klassiker. Genau.
Also, wir saßen da alle, meine ganzen Kollegen, weil das war unser erster Porno. Und der fing an mit einer extremen Nahaufnahme einer Eichel. Die kommt von unten nach oben so ins Bild. Man denkt zuerst, was ist das? Ist das ein Planet oder was ist? Ne? Und in der Sekunde kommt meine Mutter rein.
Und?
Porte? Ja, es war peinlich für alle Beteiligten, muss ich mal sagen. Also es war mal ein großartiger Moment.
Und dann habt ihr gesagt, ihr macht Bio.
Deswegen wurden die Kassetten ja auch immer in neutraler Verpackung rausgegeben. Da stand ja nie was drauf, ne? Deswegen konnte man das machen. Du beschreibst, warum jetzt, Gosi? Warum jetzt die 80er Jahre? Ist das Thema nicht durch? Warum reden wir nicht über die 90er Jahre? Warum reden wir über die 80er Jahre die ganze Zeit? Liegt das an unserer Generation oder liegt es daran, dass die 90er Jahre so viel beschissener waren als die 80er?
Würde ich nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass die 80er jetzt besonders super waren, objektiv gesehen. Aber wir waren halt in der entscheidenden Phase. Ne? Ich war am Anfang 13 und am Ende 24. Und in der Zeit ist natürlich unheimlich viel zum ersten Mal passiert. Ne? Das ist einfach, für andere Leute ist es dann halt sind es die 90er Jahre. Vielleicht in der Rückschau muss man sagen, war die Mode der 80er vielleicht noch ein bisschen krasser, aber andererseits die 70er mit Schlaghosen und alles. Also jede Zeit hat da ihr modisches Elend. Aber das spricht, wir sind zahlenmäßig sehr viele, diese Generation. Mhm. Und die Leute interessieren sich unheimlich dafür. Und es hat, dass ich dieses Buch jetzt gemacht habe, insofern ein bisschen mit Corona zu tun, weil ich vor allem im ersten Lockdown so hibbelig war, weil man nicht wusste, wie geht das alles weiter. War nur klar, es wird sehr viel länger dauern, als man so glaubt. Und ich konnte mich nicht darauf konzentrieren, jetzt meinen nächsten Roman zu schreiben, den ich im Januar schon angefangen hatte. Und da hatte ich einfach, ich schreibe ja sowas und bin die halbe Zeit dabei auf YouTube unterwegs. Und das ist ja ein total lockeres Schreiben. Du schreibst 5 Zeilen und dann guckst du wieder eine halbe Stunde alte Videos. Und da habe ich einfach unheimlichen Spaß dran gehabt. Und ja, ich weiß, die 80er, das ist nicht das erste Buch über die 80er und noch nicht mal mein erstes Buch über die 80er, aber das war mir alles scheißegal. Sven Regener hat mal einen ganz richtigen Satz gesagt, diese ganze Gelaber von dem sich ständig neu erfinden müssen, das sei alles Marketing-Scheiße. Und da ist schon was dran. Ich habe da einfach Bock drauf gehabt, mir war völlig klar, da werden viele sagen, da fällt dir nichts mehr ein und so. Kann auch sein, weiß ich nicht, muss ich noch gucken. Aber war mir völlig egal. Ich hatte einfach Lust drauf, dann beim Schreiben auch selber so einen Spaß zu haben. Und ich hatte halt noch viele Sachen, die ich noch aufschreiben wollte. Ich habe zum Beispiel, das empfehle ich jedem, ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch gibt, aber in Bochum gibt es dann beim Stadtarchiv sich Jahres-DVDs besorgen kann. Von jedem Jahr, seit, glaube ich, 1954, hat das Stadtarchiv eine DVD angelegt mit den Ereignissen des Jahres. Und ich habe mir die alle gekauft für die 80er, werde mir jetzt demnächst auch noch die anderen holen, aber ich habe dann eigentlich nur das von 1985 durchgeguckt, weil ich einen Mittelteil des Buches habe, das heißt das Jahr, in dem wir 19 wurden. Und das ist der Knaller, weil da Sachen drin vorkommen, wie zum Beispiel. Und jetzt Obacht, zugunsten der Aktion Sorgenkind gab es 1985 im Bochumer Schlachthof einen Tag der offenen Tür. Und die Bilder, wie da die Blagen vorbeigeführt werden, während da die Schweine durchgeflext werden, wirklich mit Geld nicht zu bezahlen. Oder die Haustier-Olympiade. Es gab 1985 in Bochum eine Haustier-Olympiade. Das hätte man ja völlig vergessen, wenn nicht der Stadtarchiv Bochum das auf DVD festgehalten hätte. Und ich brauche unbedingt übrigens, das ist wirklich, ich brauche unbedingt die DVD vom letzten Jahr, denn da konnte mein jüngerer Sohn das erste Mal wählen gehen und wir sind ins technische Rathaus gegangen, um vorab die Stimme abzugeben. Und genau als wir da waren, filmte gerade einer, wie Leute eben ihre Stimme abgeben für die Kommunalwahl. Und jetzt hat mein jüngerer Sohn seine erste Stimmabgabe auf Video. Finde ich auch ganz hübsch.
Warum wird sowas immer wieder gefilmt? Da sind doch immer die gleichen Bilder, so Leute, die irgendwelche
Zettel in Boxen. Um es zu archivieren halt, ne? Ja. Das finde ich schon gut. Finde ich cool.
85 habe ich sehr präsent auf dem Schirm. Du schreibst natürlich, Gary und ich sind da so ein bisschen im Vorteil natürlich, weil wir auch in der gleichen Stadt in Bochum aufgewachsen sind und auch zur gleichen Zeit. 85 habe ich sehr, sehr stark auf dem Schirm wegen dem Smog-Alarm im März, glaube ich. Das war, den beschreibst du, oh, Januar war das, ja, den beschreibst du auch im Buch.
Ja, genau. Also erstmal war das am Geburtstag von meiner besten Freundin am 18. Januar. Und zweitens gibt es ein Bild von dem Smog-Alarm. Das hatte ich auch noch so vor Augen. Ich habe da noch an der Alleestraße gewohnt. Und es gibt ein Foto, was oben so, weißt du, so ungefähr der Krupp-Hauptverwaltung statt einwärts fotografiert wurde. War die Straße abgesperrt. Und ich habe ja dann also ich bin ja da aufgewachsen, wo nebenan früher der Parkplatz war, wo die Leute immer hoch zur Gurke gefahren sind. Ne? Heute ist da dieser große Supermarkt.
Den Menschen kurz erklären, was die Gurke ist, lieber Frank.
Muss ich nicht erklären.
Doch, uns hören Leute in Neuseeland.
Also der Rotlichtbezirk in Bochum heißt Gurke oder Eierberg. Und früher war direkt neben unserem Haus der Kundenparkplatz des Kaufhauses Wertheim in der Innenstadt. Und da sind die Leute immer über den Parkplatz bis ganz da hinten gefahren und haben dann da geparkt und sind dann da poppen gegangen. Oder aber sie sind, so wie ich, morgens um 4 Uhr stockbesoffen zu Hölschers Imbiss gegangen, weil es da dann immer noch Pommes gab. Ne? Das ist ja der Dümmste, was du machen kannst. Du bist total blau. Und eigentlich pennst du ein, wenn du dein Bett nur siehst, meinst aber, du kannst jetzt nicht überleben, ohne noch eine Portion Currywurst mit Pommes. Und die gab es eben immer morgens um 4 bei Hölschers Imbiss. Oder Hennes, weißt du noch, wo wir mal versucht haben, ist aber schon ewig her, morgens um 5 oder so was zu essen zu kriegen und haben dann noch Schweinebraten bekommen?
Nee, nicht bei Rösti. Oder bei Antico?
Nein, wir waren mal, ich meine,
da bist du auch dabei gewesen.
In der Altstadtgasse.
In der Altstadtgasse, ja.
Da kriegtest du doch Schweinebraten mit Knödeln morgens um 5 Uhr. Unfassbar.
Weißt du, wo wir da vorher waren? Wir waren vorher im Subway auf der Brüderstraße, weil das am längsten auf hatte, mit Jochen Malmsheimer. Und wir sind dann, Heinz-Peter, du, ich und noch andere, sind in die Altstadtgasse gegangen. Und Jochen Malmsheimer ging, ich muss das kurz sagen, weil ich habe das so präsent, ging mit brennender Zigarette auf die Tanzfläche zu Johnny B. Goode von Jimmy Peter Cliff. Tosch. Von Peter Tosh, Peter genau. Und tanzte da. Und Jochen sah damals schon genauso aus, mit seinem Holzfällerhemd, mit dem Knopf am Kragen und genau. Und tanzte mit der Kippe und dann kam über die Lautsprecher, machen Sie bitte die Zigarette aus. Und nebenan war ein Buffet, wirklich, wir reden von 4 Uhr morgens oder so, war ein Buffet mit diesem, was man so kennt, wo diese Anzünder unten dran die Kübel da warm halten, mit Schweinebraten und mit Zeug. Oh Gott! Ja. Da ist jetzt die Trompete drin.
Nicht mehr, aber das, ja.
Ja, doch, ja, das genau. Da ist jetzt die Trompete drin.
Stimmt, die Trompete. Ah, okay. Ja,
das
ja,
sind alles Sachen, an die man sich erinnern kann. Aber du beschreibst auch, und jetzt kommen wir mal, ich habe mich extra schick angezogen für dich. Super. Du beschreibst dein erstes Konzert, was ja auch in die 80er Jahre bei uns auch fiel. Gary, weißt du noch dein erstes Konzert? Du warst Punk, glaube ich, ne?
Ich war Punk, aber ich war nie auf einem Punk-Konzert. Fällt mir gerade ein, aber ich war.
Warum?
Ja, nee, das war, weiß ich auch nicht. Ich
war jetzt auch durcheinander nicht und die Kleidung auch.
Also, es ging so. Ja, genau. Nein. Also, kleidungstechnisch war ich zwar voll dabei, aber wie hieß sie noch, die ehemalige Band von. Dem Gitarristen oder dem Bassisten von den Ärzten. Wie hieß er?
Depp Jones.
Hieß noch?
Oder King Kong von Farin Urlaub. Farin Urlaub hatte King Kong.
Nein, nicht vom Farin, von dem anderen, von dem
von Rod
oder Ron oder.
Von Rod. Du meinst die Rainbirds.
Rainbirds, genau.
Ja.
Rainbirds war es. Da war ich in der Zeche tatsächlich.
Das war aber richtig Punk.
Da werde ich auch nicht vergessen, wie die Stimmung kochte und dann die Leadsängerin sagte, so beim nächsten Song bitte nicht klatschen. Werde ich bis heute nicht vergessen, Gary. Weil alle waren total nass geschwitzt, weil alle am Tanzen waren und dann so, jetzt mal ganz ruhig. Jetzt nicht klatschen beim nächsten
Gary. Lied. Ist vielleicht ein bisschen spät, dir das zu sagen.
Ja, bitte.
Aber du warst kein Punk. Du warst einfach ein Typ.
Ich war ein Typ, leid. Ja. Typ
das ganze wilde Heroin-Nummer.
Ja, ein richtiger Punk war ich auch nicht.
Ja, na also bitte. Weil das, nee, einfach nicht. Das klingt schon. Alles, wie du das erzählst, das mag aber Punk gewesen sein in dieser Blase. Das zählt. Deswegen bin ich ja auch
von
beim wohin, MI6.
Warum kommst du denn?
Weil ich von Leuten gehört habe, die beim. Naja.
Ja, woher ich komme, das kann ich dir genau sagen. Kannst du dich noch an die Euro-Schenke erinnern?
Nee. Nee, Euro?
Nee. Neben der Aral-Tankstelle, da ist jetzt eine Spielothek drin, Wittnerstraße 68.
In welcher
das gegenüber vom Stadtarchiv.
Ja. Auf der Wittner.
Da über die Straße gehst.
Dann siehst du Euroschenke, Blow-Up und Cartoon.
Du musst straßenkundige Cops fragen, die können dir den Weg zeigen.
Ja,
genau.
Ja.
Nee,
auf jeden Fall, ich bin über einer Diskothek groß geworden. Also die hieß früher, die allererste, ganz früher hieß es Herberholz. Dann, das war noch ein Restaurant, so eine Kneipe. Dann hieß es Blow-Up. Nee, Euroschenke und dann Blow-Up und dann ganz zuletzt hieß es Cartoon.
Stopp!
Das ist jetzt, wo jetzt die Aral-Tankstelle ist, auf der Wiener Straße, da direkt daneben.
Das, wo wir gerade bei ehemaligen Namen von Kneipen sind.
Das ist wirklich Gary, Entschuldigung.
Das du ist so, zu sagen, aber, ja, das und dann kann ich dir dahin genau und sagen, und dann so maximal verschleiern bei Impulsvortrag. Über Orte, die nicht mehr existieren. Das ist fantastisch. Die Schröbelmeiergasse. Wo kopulieren wir nachher? Du lachst denn? Das griechische Restaurant.
Das ist meine Güte, ne?
Da. Keiner kennt's mehr. Aber das war gut. Das, vor allem, das kann ich dir genau sagen. Das hat mir am besten gefallen. Top.
Kennst du das kann ich dir genau sagen.
Nein. So, du weißt, die Grundannahme ist schon falsch. Man kennt es nicht. Und dann folgt eine epische Beschreibung, wer da noch alles zugemacht hat. Das hat mir sehr gut gefallen, wollte ich an der Stelle nur sagen.
Was war dein erstes Konzert, Thorsten?
Lass doch jetzt
mein erstes Konzert.
Ja. Nee, ich will nicht reden, ich will nicht warten.
Ja.
Ich wollte Gary nur fragen, dann zwei Fragen. Eine ganz leichte, nämlich, wenn er da um die Ecke gewohnt hat, weiß er noch, wie das Café Ferdinand hieß, bevor es Café Ferdinand hieß?
Oh nee. Das war eine Granny's Kneipe, da habe ich immer Bier geholt für meinen Vater. Ah, stimmt, du hast recht. Ja, ja. Granny's Rock Café, ja. Ja,
und dann, wie hieß der Tucholsky, bevor Tucholsky hieß?
Ah, das weiß ich. Ich weiß
Barrio?
Es. Nein, nee, da habe ich.
Nee, Quatsch. Barrio war woanders.
Ich weiß es, weil da haben wir hinten immer Billard gespielt.
Ganz genau.
Oh Gott, wie peinlich.
Das war das Rainbow.
Ja. Nein, das hieß Grünspan. Okay.
Grünspan! Scheiße!
Grünspan, ja. So, ich weiß auch was.
Mensch, Rainbow. Ja, so, siehst du mal, das ist alles unnützes Wissen, das die Leute wahrscheinlich überhaupt gar nicht interessiert. Thorsten, was war denn dein erstes Konzert in den 80ern? Ich nehme mal an, dass es in den 80ern waren, oder?
Ja. Ich kann dir sagen, was mein letztes Konzert war. Das war in Bochum im Matrix, war das Kiefer-Sutherland
im Matrix.
Im Februar. 2020, ja.
Ja.
Der ist in der Matrix aufgetreten.
Ja.
Das war super.
Ja.
Und, vor einem Jahr. Das ist schön.
Vor einem Jahr.
Das ist schön. Genau. Und was war dein erstes Konzert?
Das erste war, glaube ich,
dein erstes?
Ganz verqueres Ding. In den 80ern war das so eine Art Bravo-Durchreichparty in der Westfalenhalle, wo sie dann alle aufgetreten sind. Also Kedja Gugu und Hubert K. und dann nochmal Howard Jones. Das war so eine, weißt du, das war so eine Revue der Bravo-Stars. Und dann kam Breakdancer und dann Kikriki Und Ingolf Lück hat es wahrscheinlich moderiert. Und da stand ich in Vanillapumphosen und habe mir das angeguckt. Und das war, glaube ich, eins der ersten. Und dann zwischendurch war natürlich noch mal Kiss. AC/DC habe ich 20 Minuten geschafft, bevor ich Nasenbluten gekriegt habe. Billy Joel habe ich gesehen, Frank Sinatra habe ich gesehen, aber es war eins meiner allerersten Mal an diese Bravo-Durchreich-Shows. So, wo dann jetzt spielt und dann.
Die gab es auch bei uns in Bochum in der Roland-Halle.
Ich habe.
Ja.
Ja. Wer Sanding and Angel gesungen hat, habe ich
Real
vergessen.
Life.
Das war ein super
Anders.
Ja, und die waren.
Real Life. Da.
Das kann ich mir noch gut dran
Habe ich letztes schön. Jahr noch gesehen.
Klang am besten.
Letztes Jahr noch im Riff gesehen. Vor 10
Aber ich
Leuten,
möchte ja. mal, ich möchte mal bewundern, feststellen, mit welcher Nonchalance Herr Sträter so zwischendrin die Information fallen lässt, dass er natürlich Frank Sinatra gesehen hat. Das nötigt natürlich. Mir aber schon eine gewisse
Bewunderung ab. Das ist schon cool. Völlig über meine Verhältnisse. Karte hat über 300 Mark gekostet, die ich nicht hatte. Und die musste ich mir echt sparen und leihen und war dann da. Und die Halle war halb voll. Da habe ich auch eine Geschichte drüber geschrieben, weil ich war da auch der Jüngste damals mit, weiß nicht, 25 oder so. Und das war schon beachtlich. Er hat auch vom Prompter gelesen, ich kenne das Problem und es war so ein bisschen alles auf hinfällig und das war schon ein legendäres Konzert. Mit einer Menge Spackos
dabei. Hast du dir damals gedacht, das will ich auch machen? Vom Prompter lesen, später mal. Genau so. So will ich auch arbeiten. Ich komme auf die Bühne und lese vom Prompter ab.
Das mache ich ja nicht. Ich komme ja nicht auf die Bühne lesen vom Prompter ab. Das ich erste, lese wenn direkt ab oder nicht. Ja? Gary?
Machst du das alles auswendig?
Was?
Ja.
Das erste Konzert, was ich gesehen habe, war Bonnie M. in der Rolandhalle tatsächlich.
Nein, Bonnie M., ich gehe kaputt. Da ist natürlich schon schwer.
Ja, meine Mutter hatte eine Karte übergehabt, weil mein Vater wollte nicht mit. Weil ich gedacht habe, ich gehe nur mit.
Das sind so...
Man sagt, gezwungen.
Ich hatte Spaß gehabt.
Sag doch, dass du gezwungen wurdest.
Ja. Man sollte
das alles auf Deutsch übersetzen. Das Trio-Konzert, was du beschreibst...
Daddy Cool. Oh, super. Habe ich auch gesehen, Trio.
Ist denn das Trio-Konzert, was du in deinem Buch beschreibst, in Sweet Dreams, war das dein erstes, das war nicht dein erstes Konzert, oder?
Zwang? Doch, soviel ich weiß, war das mein erstes Konzert. Vor allem die Zeche hat er erst ein paar Monate vorher aufgemacht, im November oder so, und das war im April. Ich wüsste nicht, wo ich hätte, vielleicht gab es was bei uns an der Schule, eine Schülerband oder so. Später natürlich viel Vatermörder, die Band vom Jochen. Aber da muss mein erstes richtiges Rockkonzert gewesen sein. War super. Und wenn man sich angucken will, wie das ungefähr gewesen ist, es gibt die Aufzeichnung eines Konzerts, ich glaube vom 1. Mai, also zwei Wochen später, in Hamburg vom Rockpalast.
Das war ein Rockpalast-Ding, ja.
Ja. Das ist ziemlich genau das Konzert, was die auch in Bochum gespielt haben. Die haben dann nur, weil es dafür ein WDR war, die paar versaute Sachen weggelassen. Also zum Beispiel hatten die ja an dem Mikrofonständer, schreibe ich auch in der Geschichte, eine nicht aufgeblasene Fickpuppe. Weißt du, und wir kommen da rein, 15 und ranzig, und sehen als erstes da so eine Gummipuppe, die nicht aufgeblasen ist. Gibt's natürlich nur blöde Sprüche. Und dann hat er zwischendurch den Takt gekloppt. Das ist allerdings in der YouTube-Version auch mit einem Drumstick auf einen Gummipimmel. Das war auch akustisch, man hört's halt nicht, aber sieht schön aus. Und die Erklärung, warum der Schlagzeuger so traurig guckt. Er habe nämlich die ganze Nacht autoerotische Handlungen an sich selbst vorgenommen, aber es sei folgenlos geblieben. Er hat sich etwas anders ausgedrückt, aber darauf.
Das hast du schön formuliert, Frank, ja. Ja. Und das Konzert gab es nämlich auch auf Kassette. Das war nämlich das Besondere, dass das rauskam, exklusiv auf Kassette, live im Frühjahr 82. Später wurde das dann irgendwann mal auf CD rausgebracht. Aber als ich das gelesen habe, deine Konzerterfahrung, habe ich gedacht, ja, scheiße, Trio, die waren schon ihrer Zeit gewissermaßen voraus und haben waren ja in der Woge dieser Wirklich? Neuen deutschen... Doch, fand ich schon, Gary. Also die waren ja in der neuen deutschen Welle, waren die ja von allen quasi anerkannt. Egal, ob man jetzt Metal oder Punk oder Pop, weil die einfach so was Besonderes gemacht haben. Und die haben ja eigentlich schon so eine Art Musik-Comedy gemacht, bevor das irgendwie... irgendwann mal definiert wurde, fand ich. Also schon so ein bisschen winkte da schon so ein bisschen Helge Schneider so im Hintergrund für mich mit, als ich das gelesen, als mir das dann klar wurde, was das eigentlich bedeutet hat, als man auf diese Konzerte gegangen ist von Trio.
Ja, ich würde das auch unterstreichen, ob jetzt Comedy, weiß ich gar nicht. Aber zum Beispiel, was die Neue Deutsche Welle in ihren besten Momenten ja überhaupt gebracht hat, war ja eine Ironie. Ironie in, ja. Deutsche Pop- und Rockmusik. Das ist ja, da gab es ja noch vielleicht bei Udo Lindenberg, aber da hörte das auch schon auf. Und dann haben die sich ja auch der Neuen Deutschen Welle wieder dadurch entzogen, dass sie teilweise auf Englisch gesungen haben. Das ja zum Teil in einem Song gemixt haben. Ne? Und dann haben sie keinen Bass gehabt, sondern nur Gitarre und Schlagzeug und dann vielleicht bei diesen 50 Mark Casio-Teil da. Also das war schon auf jeden Fall was Besonderes. Du hast, du konntest sie auch nie verwechseln. Du hast was gehört, da wusstest du, das ist sofort nach drei Tönen, das ist Trio. Und ich würde auch sagen, die waren schon ganz weit vorne und vor allem sind dann auch in der Hitparade aufgetreten und Dieter Thomas Heck musste so tun, als fände er das cool.
Das war schon das war echt ein Moment irgendwie, wo Neue Deutsche Welle Acts in der Hitparade zugelassen worden sind. Da brach ein Damm. Hast du den Film gesehen damals, den Trio-Film 3 gegen 3?
Nee, diese deutschen Filme damals, die sind alle an mir vorbeigegangen. Das fand ich immer meistens, also wenn ich Ausschnitte gesehen habe, fand ich ja alles scheiße. So zwei Nasentanken super oder so was, fürchterlich. Also auch nicht für Olivia Pascal und für die habe ich einiges auf mich genommen, aber nee. Eis am Stiel haben wir immer geguckt.
Ja. Eis am Stiel, ja.
Olivia Pascal. Ja. Die große Bananas-Box. Guckt euch bitte mal Bananas nicht nur auf der Box, sondern auf YouTube mal an. Das war nämlich auch so eine Sache, wo Sketche, Comedy und Musik irgendwie in eine Sendung gepackt worden sind, was der totale Wahnsinn eigentlich war.
Plattenküche,
alles Rolf Spinnerath war ja der Redakteur und der Regisseur, ein beruflicher Ziehsohn von Michael Leckebusch.
Ja, aber Hennes, also erstmal die Kombination von Popmusik und Comedy oder versuchter Comedy gab es ja schon bei Ilja Richter in den 70ern.
Danke aber für das Versuch.
Das Schlimme an Plattenküche, Bananas und alles, da wurde ja auch die Musik dafür unterbrochen. Das fand ich
ja total scheiße. Scheiße, ja.
Ich kann mich aber an einen Gag mit Frank Zander erinnern. Da sitzt so ein Typ in einem Restaurant am Tisch und ruft: Hallo Ober! Und Frank Zander als Ober.
Hallo Gast.
Hallo Gast, genau. Das war mein Humor damals. Das war mein Niveau. Das fand ich super. Ja.
Das sind alle Sachen, die wir uns auf dem Schulhof dann quasi, die wir auf dem Schulhof dann nachgespielt haben. Kommen wir mal zu deinem Film, Frank.
Ja, ganz genau.
Gary, frag du mal, bitte.
Mich würd mal interessieren, ich glaube, 4 Stück sind verfilmt worden von deinen Büchern. Welche Verfilmung hältst du da am gelungensten?
Also, ich bin ja da sehr emotional unterwegs. Und am gelungensten, also liegen lernen ist schon sehr gut. Vor allem, ich habe den, wenn ich ein bisschen auf die Kacke hauen darf, war ich vor drei, vier Jahren beim Toronto Film Festival, hat mich der Goethe-Institut eingeladen. Da habe ich ihn nochmal gesehen und zwar auf Film, also 70 Millimeter oder was auch immer, wo du dann noch die Steuerzeichen hast und halt die Unregelmäßigkeiten im Film, was natürlich jetzt den Retro-Aspekt noch stärker macht. Ne? Und das ist schon sehr gut gemacht. Gleichzeitig ist zum Beispiel Radio Heimat von Matthias Kutschmann, ist letztlich der Film, der das, was ich überhaupt so mache, eigentlich am perfektesten zusammenfasst. Der Film ist, wagt ja formal auch einiges, indem er erstmal quasi so eine Reihe, wie so fast so eine Nummernrevue abspult und dann eigentlich das Genre wechselt und dann wird zum Ende hin eine Liebesgeschichte zu Ende erzählt. Und als ich das Drehbuch gelesen habe, war ich total skeptisch. Aber ich fand, ist total aufgegangen und nur das haben viele Leute eben leider nicht so gesehen. Die hat das gestört, dass es so ein bisschen so uneinheitlich war. Ich fand das aber gerade gut. Aber genau das mache ich ja auch. Auf der einen Seite eben auch keinem Flachspaß abgeneigt und dann, wenn man gleichzeitig noch eine schön inszenierte, gefühlvolle Liebesgeschichte erzählen kann, super. Deshalb finde ich das auch klasse. Und Sommerfest, das ist der dritte Film, wo man sagen muss, dass der Autor und Regisseur begriffen hat, was ich wollte. Es geht ja nicht darum, dass in einem Film die Sachen ein bisschen verändert werden. Das ist ja überhaupt kein Ding. Aber wenn der Geist der Vorlage irgendwie getroffen wird, und ist kein Zufall, dass diese drei Filme immer, wo immer Buch und Regie in einer Hand lagen. Ja, Henry Kantlöchten bei Liegen lernen, der heute Babylon Berlin macht, und dann Matthias Gutschmann und dann Sönke Wortmann. Und da stimmt auch der Ton und das alles, ja, so das Gefühl, auch wenn die Sachen verändert haben. Und deshalb kann ich die gar nicht so hierarchisieren, die Filme. Dann gibt es eben die Verfilmung von So viel Zeit, was ein Buch ist, was unheimlich, also nach dem, was ich an Reaktionen auch von Leuten immer noch auf das Buch bekomme, was für viele Leute echt viel bedeutet. Also so Männer Mitte 50, die eine Hardrock-Kombo oder eine Rhythm-and-Blues-Kombo haben. Und der Film ist, ich sag's mal vorsichtig, total misslungen. Weil die den Geist nicht getroffen haben. Haben da mehrere Autoren dran gesetzt, ich habe erst einen Tag bevor die Dreharbeiten losgingen, das Drehbuch bekommen. Und dann lese ich die erste Seite und ich war fertig damit. Warum? Weil im Buch spielen die ja Hardrock der 70er Jahre. Na, und da heißt die Band Mountain of Thunder. Übrigens auch eine ganz nette Anekdote, wie ich auf den Bandnamen gekommen bin. Ihr kennt ja sicher noch Peter Burz. Peter Burz, bekannt?
Ja. Ne? War bei mir auf der Sänger Schule. Von,
ja. Stieler. Der war bei mir. Ja. Der war bei Stieler, mir auf der Schule.
Genau.
Oder?
Axel Rudi war bei mir auf der Schule. So. Axel Rudi Pell, der einzige Weltstar, den Bochum hier rausgeworfen hat. Das ist Axel Rudi Pell, so. Heavy Metal Gitarrist. Und die hatten früher eine Band, die hieß Stieler.
Genau. Mhm. Und Tom Eder war dabei, der später bei Radio Bochum gelandet ist.
Und Volker.
Und eben Peter Burz war der Sänger und Peter Burz war später Chefredakteur von Metal Hammer. Und
genau. Metal Hammer, genau.
Die eine Schwester war die Freundin von einem, der mit mir Schülersprecher war. Und die andere Schwester, Andrea Burz, die ist beim WDR und die interviewt mich nächste Woche für WDR. Irre. So, Peter Burz treffe ich dann einmal, ich glaube, dann eben ein Jahr, bevor das Buch rauskam, einmal und danach nie wieder auf irgendeiner Party. Und ich rede mit ihm und sage, ich suche gerade einen Namen für eine fiktive Band. Und ich habe im Hardrock der 70er geht es ja oft um schlechtes Wetter, Blitz und Donner, Thunder, Lightning und so. Und ich überlege, ich nenne die Sonic Thunder. Und da sagte er, nee, das kannst du nicht machen, Sonic, das ist doch 90er-Jahre-Wort, ne? Sonic Youth und so. Da musst du ja was anderes einfallen lassen. Über den Umweg bin ich auf Mountain of Thunder gekommen. So, Klammer zu. Und dann schlage ich die erste Seite des Drehbuchs auf. Und wie heißt die Band in dem Film?
Sag du
Bochums
bitte.
Steine. Bochums Steine. Und das soll dann angeblich schon 1980 gegeben haben und keine Sau wäre 1980 auf die Idee gekommen, eine Band Bochums Steine zu nennen. Da ging es ja schon mal los. So, und dann, ich könnte ewig weitermachen, aber es gibt eine Stelle, man hat mir den Film ja dann, als er fertig war, vorab gezeigt, war ich mit meiner Familie, haben so extra Kino hier gemietet, guck mir das an. Und es waren viele fürchterliche Sachen drin, wo man auch so alle Gesetze, wie man Sympathie für Figuren aufbaut, völlig außer Acht gelassen hat. Viele Figuren sind so scheiße da drin. Der Pauker in dem Film, dem natürlich die Klasse auf der Nase rumtanzt, der Frikadellen macht, während seine Frau unten mit ihrem Lover poppt. Also wenn er so doof ist, dann hat er auch jeden Scheiß verdient, der ihm da angetan wird. So, und aber das mal ganz am... Aber jetzt Folgendes. Also,
kotzt dich ruhig aus, Liefers, das ist genau, das sieht eh keiner. Ist
Jan-Josef Liefers spielt diesen Typen, mit dem sich alle verkracht haben, weil der damals einen von der Bühne die haben sich mit dem verkracht. Jetzt hat er einen Gehirntumor, weißt du, im Buch hat einer Verdacht auf Darmkrebs, weil ich dem eine existenzielle Krise geben wollte. Ich wollte ihn aber nicht killen. So, jetzt hat der ein Glioblastom, dann ist das, was Wolfgang Herrndorf hatte, also absolut tödlich. So. Und jetzt holt er die Band wieder zusammen, ich kürze halt jetzt mal ab, und verschweigt denen aber, dass der todkrank ist und in 3 Monaten tot ist. Bei einem Auftritt hat er dann aber einen Anfall, bricht zusammen und alle sind sowieso irgendwie scheiße. Und dann treffen die sich hinter der Bühne und dann ist eine wenigen netten Menschen in dem Film, eine junge Frau, die mit Liefers zu tun hat. Und dann, was ist los? Da sagt die, Ja, der hat einen Gehirntumor. Der ist in 3 Monaten tot. Deshalb ist er gerade auf der Bühne zusammengebrochen. Und wie reagieren die dann? Die sagen, was? Wir sind nur die Staffage für deinen großen Abgang? Und verpissen sich. So, wenn mir einer sagt, okay, Junge, ich habe dich jetzt 6 Wochen angelogen, aber ich bin auch in 3 Monaten tot, da sage ich, dann scheiße ich doch darauf, dass du mich angelogen hast. Da ist so eine Figur für dich nie schreiben, es sei denn, ich möchte diese Figur komplett diskreditieren. Und das ist, darin gerinnt, was an dem Film scheiße ist. Verstehst du? Du kannst das ja machen, wenn du die alle wie Arschlöcher darstellen willst, aber davon erholen sich die Figuren nicht mehr, ist meine Meinung. Ne? Das ist doch völlig unerheblich, dass der mich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu gebracht hat, diese Rockband wieder zusammenzubringen. Ist doch völlig scheißegal, der ist in 3 Monaten tot. Jetzt lassen wir die Kuh fliegen, jetzt hauen wir extra auf die Kacke. Das wäre was gewesen, was ich geschrieben hätte. Und deshalb ist der Film eben an ganz viel, also sich durchgängig einfach den Geist der Vorlage überhaupt nicht getroffen. Und das ist bei den 3 anderen Filmen glücklicherweise der Fall. Da kann man im Einzelfall immer noch Sachen kritisieren, haben ja auch viele gemacht. Aber die sind mir sehr ans Herz gegangen, die ersten 3, weil die halt so begriffen haben, was ich da erzählen wollte. So.
Also wer sich für Radio Heimat interessiert,
Hennes, ganz kurz, ich habe eine Anschlussfrage. Stand das denn jemals zur Debatte, dass du deine Drehbücher selber schreibst?
Ich bin das häufiger gefragt worden. Bei Henk Handlöchten nicht, der wollte von Anfang an das machen. Und bei Radio Heimat eigentlich auch nicht, aber ich bin bei anderen Projekten, ich bin häufiger sowas gefragt worden. Ich kann das aber nicht. Ich habe auch keine Lust, bisher jedenfalls keine Lust gehabt, mich dann da monatelang mit rumzuschlagen. Also was ich mitbekommen habe über Filmbusiness ist, das ist total hysterisch. Die sind alle durchgeknallt, weil natürlich immer unheimlich viel Geld geht. Auch so ein Film wie Radio Heimat kostet ja dann 6 Millionen oder so, 6, 7 Millionen. Das ist ja eine irre Menge Kohle. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was der Druck eines Buches kostet. Und deshalb sind die alle völlig wahnsinnig. Ne? Und dann erzählen dir erstmal, was du für eine geile Sau bist und alles. Und dann musst du aber monatelang mit denen über jeden Scheiß quatschen. Und da bin ich schon meistens schon im nächsten Projekt und da habe ich bisher überhaupt keine Lust drauf gehabt. Und deshalb habe ich auch die Filmrechte immer in den Verlagsverträgen gelassen. Man kann die natürlich rausnehmen aus den Verlagsverträgen und dann zum Beispiel die Filmrechte selber verdielen und dann sich auch mehr Mitspracherecht zusichern, wie das ja die Frau von 50 Shades of Grey gemacht hat. Aber wenn du die Nebenrechte aus dem Verlagsvertrag rausnimmst, nimmst du ja dem Verlag wiederum die Möglichkeit, deinen Vorschuss zu refinanzieren. Und der Vorschuss ist immer das Wichtigste für Autoren, weil der zwar verrechnet wird, aber nicht rückzahlbar ist. Also wenn die auf den Büchern sitzen bleiben, musst du kein Geld zurückzahlen. Und dann kriegst du einen viel niedrigeren Vorschuss, hast aber erstmal nicht die Gewähr, dass überhaupt was verfilmt wird. Es war ja auch liegen lernen und dann war ja 10, 12 Jahre nichts. Ne? Und dann kamen mehrere Sachen kurz hintereinander. Und deshalb, den ganzen Stress mache ich mir nicht, dann noch das selber rauszusuchen. Und dann hat es 3-mal geklappt und 1-mal bin ich damit auf die Fresse gefallen. Und das ist schade. Ich könnte mir da mehr Rechte zusichern, aber nur auf dem Weg, den ich genannt habe.
Wenn du mal einen guten Drehbuchautor brauchst, ich kenne einen hier. Na, also da gibt es Dings. Also ich wollte nochmal sagen, wer sich für Radio Heimat interessiert, nochmal, weise ich nochmal auf unsere Folge mit Matthias Kutschmann hin, der da sehr, sehr episch drüber spricht und der da auch über die ganze Produktion spricht. Und der, ich weiß nicht, welcher Schauspieler es ist. Ist es Mücke, der jetzt in How to Sell Your Drugs Online? Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber da war ich.
Maximilian Mund.
Ja, genau. Ja.
Und der hat, Hennes, du wirst noch Birgit Baumann kennen.
Natürlich, ja.
Ja, die kannte ich früher besser. Und
Birgit Baumann war Regisseurin. Frank und ich haben eine Zeit lang zusammen an einem kleinen Theater gewirkt, wo sowohl Frank unter meiner Regie als auch ich unter seiner Regie gelitten hat. Und wir beide, was war das, diese Nachkriegsrevue war das, oder diese Kriegsrevue? Ja, ne? Da hat Birgit, glaube ich, Regie gemacht.
Ja, irgendwann mit
100 Jahre Null.
100 Jahre Null. Und 1000 Jahre Null wegen 1000-jährigen Reich. 1000
Jahre Null, so, ja. Genau. Ja. 100 Jahre, 1000 Jahre ist ja egal.
Ja. Ja, genau. Und Birgit hatte den Film gesehen, hat sofort gesagt über Maximilian Mund, der wird ein Star. Also hatte voll recht. Und bei Radio Heimat ist so schön, Zu Matthias Kutschmann habe ich auch noch den engsten Kontakt von denen. Und Matic hat die hier so Spüli-Pommes-Mücke, die hat der so, die hat die fast besser begriffen als ich. Und seitdem es diesen Film gibt, schreibe ja immer noch Spüli-Pommes-Mücke-Geschichten, orientiere ich mich stärker an den Charakterisierungen, die Mattes da quasi zu Ende geführt hat.
Interessant.
Und da ist ja diese Geschichte auch im Buch unheimlich schön, wo darum geht, dass Pommes sich total in Sophie Masson verknallt. Und das ist im Prinzip, habe ich das rund ungefähr zu der Zeit geschrieben, als Radio Heimat rauskam. Und wir haben ja damals tatsächlich Sophie Masson offiziell zur Filmpremiere eingeladen, weil die Filmpremiere an ihrem 50. Geburtstag war. 17. Ja. November. Aber sie ist nicht gekommen und hat auch noch nicht mal abgesagt.
So was. Blöde Kuh. Selber schuld. Ja, ich fand den Film auch sehr, sehr, sehr gut besetzt. Also nur kurz dazu, Spüli, Pommes und Mücke und du sind quasi diese vier Hauptcharaktere, die bei dir in den Büchern immer wieder auftauchen. Das sind deine Jugendfreunde, deine Pubertätsgenossen sozusagen. Und die sind, wie gesagt, bei Radio Heimat sehr gut besetzt, wie auch der ganze Film total gut ausgestattet ist. Ich habe ihn im Kino gesehen und das wird Thorsten auch wieder nicht kennen, aber es ist ein ganz wichtiger Moment für jeden Bochumer. In dem Moment, wo die LP-Tüte ins Bild kam, brach wirklich das Kino. Und die LP, es gab einen Plattenladen, es gab drei oder vier große Plattenläden in Bochum. Power, Alro, LP und noch Charlies Plattenladen später. So, oder er hat sich dann getrennt. So, und LP war einer der Plattenläden überhaupt. Das ist jetzt ein Kartenvorverkauf in einem Elektronikmarkt. Und diese LP-Tüte, wenn du einen gesehen hast mit einer gelb-roten LP-Tüte, wusstest du, der hat eine neue Platte gekauft. Was ist da drin? Das will ich jetzt wissen. Diese Plastiktüten, die waren total wichtig. Was auch in dem Buch, wo ich mich auch sofort wiedergefunden habe, ist, du beschreibst den Wildkirschtee, den wir, glaube ich, damals alle getrunken haben. Das ist auch so, wo ich sage, so, das ist so dieser Geschmack, den man sich immer wieder so ein bisschen so versucht zurückzuholen.
Ja, diese Teesauferei, das war ja eigentlich im Nachhinein, ist das ja irre gewesen. Vor allem immer aus diesem super dreckigen Strumpf. Ne? Du musst ja immer diesen braunen Strumpf haben, weil dann schmeckte das ja angeblich am besten. Und dann immer Tassen ohne Henkel und so. Ich habe vor ein paar Jahren nochmal mir allerdings dann aus dem Beutel Wildkirschtee gekauft. Der ging mir total auf die Pumpe, den konnte ich gar nicht trinken.
Ja, ja.
Weiß auch nicht. Also, aber das war immer dieser Parfum-Tee und immer aus dem Teeladen oben an der Ruhestraße.
Den es immer noch gibt, allerdings unter anderer Führung jetzt. Das ist einer der wenigen Läden, die es gibt, das meine ich ja halt. Ne? Dass man, wenn man über Geschäfte spricht, im Moment machen natürlich sehr, sehr viele Corona-bedingt auch zu, aber wir haben alleine auf meinem Schulweg sind drei Läden gewesen, die mich sehr stark geprägt haben. Das war Röhl, das war Möllmann, das war das Atlantis und das war Löwe, das war der alte Zeitschriftenladen. Und die sind alle weg
jetzt. Apropos Atlantis, wo ich jetzt hier unter absoluten Filmexperten bin. Ich kann mich daran erinnern, dass es im Atlantis eine Zeit lang sonntags um 11 Uhr Science-Fiction-Filme zu sehen gab. So japanische Science-Fiction-Filme. Und weiß nicht mehr, wie der eine hieß, aber ihr kennt den bestimmt. Da geht es darum, dass ein Komet sich der Erde nähert und die Erde zerstören wird. Japanische Wissenschaftler, die ja schon Godzilla erfunden haben, haben sich gesagt, wir bauen dann unten an den Südpol riesige Antriebe, so Raketenantriebe, schieben damit die Erde aus der Bahn, dann rauscht der Komet vorbei und wir bringen die Erde wieder zurück. Das ging mit vielen Überschwemmungen einher und so, aber das hat mich so beeindruckt, war aber auch mit der dümmste Film, den ich jemals gesehen habe. Wisst ihr, welcher
denn? Ich kenne den gar nicht,
Nee, es tut mir leid. Es kommt mir total bekannt vor, aber den Titel habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Weil Atlantis, sonntags morgens um 11 Uhr, ich habe so ziemlich alles geguckt. Also ich war da Stammgast. Im Grunde habe ich da gewohnt. Ja. Und die kannten mich auch mit Namen. Also was natürlich auch daran lag, dass ich ein T-Shirt anhatte, wo Gary drauf stand. Das war ja damals so irgendwo.
Ja, nee, aber Atlantis. Das war auch Atlantis, so eine.
Ja, so ein Modetrend,
den man... Das war so eine Pest, ja. Das hatte, mein Vater hatte mir das auch mitgebracht, so ein T-Shirt mit meinem Namen drauf. Und ich erzähle das ja gerade in meinem neuen Programm, dass Hennes ja mehr oder weniger mein Spitzname ist und mein Künstlername. Ich heiße ja eigentlich, Achtung, ihr müsst jetzt alle ganz stark sein, ich heiße eigentlich Hans Günther. Und mein Vater hatte, das war so geflockt, es war ein gelbes T-Shirt mit grüner Schrift und da stand Hans Günther drauf mit Bindestrich. So, druck mal Hans Günther, ja. Das H und das A verschwand unter meiner rechten Achsel. Ja, das stand dann nachher, konnte man das gar nicht mehr lesen. Da stand nicht Hans Günther, da stand NS Günther drauf, ja. Das war total peinlich, vor allem im Urlaub in Holland. Naja, aber das sind so diese gemeinsamen Erfahrungen. Du hast gerade von Godzilla gesprochen. Hast du den Godzilla-Trailer gesehen, den neuen? Hast du deine Hausaufgaben gemacht, Frank?
Habe ich vergessen. Wie meine Hausaufgaben früher immer.
Ja, andere machen ihre Hausaufgaben. Nein, guck ihn mal. Währenddessen reden wir mal kurz über Godzilla versus Kong. Weil da haben uns natürlich sehr viele Leute auch über Twitter und über Facebook angeschrieben, was wir denn jetzt davon jetzt halten. Und dann sprechen natürlich jetzt unsere beiden Godzilla-Kong-Experten an. Gary, Thorsten, was ist Phase? Kann das was oder nicht?
Ja.
Thorsten, was hast du dazu als...
Das King Kong gegen Godzilla finde ich ja generell in Ordnung. Mich stört immer noch die Warner Brothers Farbgebung, wo die Hintergründe künstlich aussehen. Das heißt, das Meer künstlich, die Schiffe, also alles wirkt sehr computeranimiert. Das heißt, ich glaube, dass wir es hier mit vollständig computeranimierten Settings zu tun haben. Man hat, also es passiert nichts im Trailer, man hat aber das Gefühl, er verrät ein bisschen viel gleichzeitig. Und King Kong haut Godzilla was auf die Fresse. Die Frage ist natürlich, was ist mit Godzilla? Was hat er für Probleme? Das wahrscheinlich wird von irgendeinem Signal wieder angelockt. Ich hoffe, dass da Drittmonster zum Tragen kommen und der den Gorilla nicht totprügelt oder andersrum. Es ist... Ich habe jetzt schon den Eindruck, dass der Film sich sehr ernst nimmt. Das ganze kleine Mädchen, das King Kong beschützt oder andersrum... ich gucke ihn mehr an, aber ich würde mir im Kino mittlerweile alles angucken. Ich habe der letzte Godzilla schon nicht vom Stuhl gehauen, muss ich sagen. Der hat nachts gespielt, auch mittags um zwei war plötzlich nachts, weil immer Nebel kam oder Schutt und Asche. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe schon das Gefühl, zu viel gesehen zu haben in diesem Trailer. Aber ich gucke mir an, es ist King Kong gegen Godzilla. Mhm. Ist aber, wie gesagt, ein Unterschied, ob du in 1982 guckst für eine Mark Eintritt morgen zum 11 oder für 17,80 Euro plus 100 Euro für Nachos. Aber wird man sehen. Also, ich habe den Eindruck, dass
wir das Ding nochmal... Letzteres ist immer freiwillig, Thorsten, ne? Das weißt du.
Was? Nein, das ist auch Zwang. Ich meine, wir haben zusammen Cats gesehen, Hennes. Von daher denke ich, wenn es um Tierfilme geht, wird das der bessere sein, einfach. Damit King Kong gegen Godzilla wird auch die überzeugenderen.
Aber ich habe mich jetzt angeguckt.
Ja, Thorsten rief mich nachmittags. Ja, Thorsten rief mich nachmittags an und sagte nur: Hennes, wir müssen Cats sehen heute. Ich muss den sehen und ich traue mich nicht alleine. Und dann sind wir zusammen in Cats reingegangen und es war ein Erlebnis. Das war, ich möchte das auch nicht missen. Erlebnis der besonderen Art.
Ja. Also die Katzen,
ich glaube, es war während des Patches. Das heißt, ich glaube, während wir den Film gesehen Patches, haben. Ne?
Genau. Genau. Und jetzt existiert
es war währenddessen, in Hollywood, währenddessen wurde der Film nachgebessert.
Eine Festplatte voller digitaler Arschlöcher, so wie Bitcoin. Die sind bestimmt irgendwann mal was wert. Eine mehrfach verschlüsselte Festplatte der entfernten Arschlöcher von Idris Elba und Co.
Ja.
Das ist auch ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Das
war stimmt, Idris Elba spielt damit, wird alles mitgespielt. Das stimmt, Idris Elba hat da mitgespielt.
Ja.
Idris Elba
also, hat mitgespielt, wenn du dir mal einen Film, also Frank, wirklich, kann wirklich nur sagen, Cats ist wirklich eine Erlebnis der besonderen Art. Aber was habt ihr, Entschuldigung, ich muss das jetzt mal wirklich fragen, Gary und Thorsten, was habt ihr denn für Erwartungen oder Ansprüche an einen Godzilla-Film? Geht es denn da eigentlich um mehr, als dass sich zwei Monster kloppen? Oder was habt ihr da?
Das ist Ich hab gar keine Erwartungen mehr, ehrlich nicht. Mir hat der letzte Godzilla-Film auch nicht gefallen. Mir hat Skull Island, der erste Kong-Film, hat mir überraschend gut gefallen.
Der war gut, ja.
Den ich habe tatsächlich überhaupt keine Erwartungen mehr. Ich kann genau sagen,
Ist das eben.
Ich kann genau sagen, worum es geht. Es wird darum gehen, dass das Godzilla, dass das nicht Godzilla ist, sondern Mechagodzilla und dass dann Godzilla irgendwo als Geisel genommen wird, der richtige Godzilla, und Kong kloppt sich mit dem Mechagodzilla und verbrüdert sich dann wahrscheinlich am Ende, aber das wird der Twist am Ende sein, dass das dann gar nicht der richtige Godzilla war, sondern der Mechagodzilla, und dann im nächsten Film kämpfen dann der richtige Godzilla und Kong gegen diese Mecha-Godzilla-Typen und die ganzen anderen. Hundertprozentig bin ich jetzt
Hier ist meine Theorie. Meine Theorie lautet, Godzilla wird angelockt von irgendeinem unbekannten Signal, wahrscheinlich Mecha-Godzilla irgendwo am Südpol, wo die den immer hochziehen, wie so eine Achterbahn. Und der wird angelockt von diesem Signal. Es geht darum, Godzilla aggressiv zu machen, ihn zu töten und durch den Mecha-Godzilla zu ersetzen, weil wenn man da mal einen Godzilla braucht, hat man einen. Auf dem Weg kreuzt sich die Reiseroute von Kong, der ja aus irgendeinem, ohne irgendeinen Rechtsgrund, mit so einem Tanker und so einem kleinen Mädchen von links nach rechts transportiert wird. Die treffen sich ungünstig im Pazifik, wie wir gesehen haben bereits im Trailer. Schon geht die Keilerei los. Weder vom Primaten noch von der Echse wird irgendwas hinterfragt. Alles geht in Schutt und Asche. Und dann wird aber irgendwann die große Verschwörung ans Licht kommen. Mechagodzilla, den wir auch in sternem Gewand sehen werden. Oder glaubst du, wenn die Mechagodzilla machen, dass die noch 4 Quadratkilometer Lederhaut darüber ziehen, damit du denkst, huh, das ist der echte. Völliger Unfug. Und dann hat Monarch wieder damit zu tun, dieser komische Schweineverein. Und es geht über Tische und Bänke. Aber ich fürchte, die Auflösung wird derartig dämlich sein, dass nichts davon zutrifft. Das glaube ich. Es wird wieder irgendwas sein, weiß ich nicht, Godzilla hat seine Tage oder es ist ein Signal vom Planeten Schwulern oder irgendwie so wie letztes Mal auch, weißt du? Und das wird halt, ist, der Kern ist, dass sie sich kloppen und dass Warner Brothers darauf achtet, dass es gut aussieht, aber nicht so teuer ist. Deswegen ist, liegt alles wieder wie bei George Hamilton Filmen, David Hamilton. Mit George Hamilton Filmen sind alle gut, vor allen Dingen Zorro.
Alle gut.
Der Mann mit dem heißen Degen. Die waren alle gut. George Hamilton lieber kann keinen schlechten Film gemacht haben.
Lieber auf den ersten Biss, ja, bitte. Einer der besten Vampirfilme ever.
Ja, mit einem dunkelbraunen, Wildleder gegerbten David Hamilton, George Hamilton als Dracula. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der lebt auch noch, ne? Oder ist George Hamilton tot?
Synchronisiert von...
Ja, hat das irgendwas?
Nee, der lebt noch. Synchronisiert von Klaus Wilke. Und da sind wir ganz kurz, muss ich einhaken, da sind wir bei VHS... Das habe ich mir wirklich vor 12 Jahren, weil es den gab es nicht auf DVD, den habe ich mir vor 12 Jahren als VHS bei eBay geschossen. Und ich glaube, ich habe 70 Euro bezahlt. Gary, weißt du noch, dass wir da die ganze Zeit telefoniert haben?
Das war auch kein eBay, da gab es nur den Reviermarkt. Da muss ich auch mal drüber schreiben, über den Reviermarkt. Das war fantastisch. In Schriftgröße 2
so Kontaktanzeigen.
Der Reviermarkt war quasi wie eBay, aber für in so einem David Fincher-Film. Wenn David Fincher eBay erfinden würde, wäre es der Reviermarkt. Auf Bibelpapier im Format DIN A1 wurde eine Zeitschrift, so eine Art Zeitschrift rausgegeben, die hat irgendwas 3 Mark gekostet. Darin waren alle Kleinanzeigen der Welt. Also du konntest alle. Dich wirklich mit einem Psychokiller verabreden. Am besten waren aber die Kontaktanzeigen. Das hieß, glaube ich, er sucht sie, sie sucht ihn. Und die Kontaktanzeigen waren aus Kostengründen derartig bis zur Unkenntlichkeit eingekürzt. Ich, Mann, Penis, Frö, Solvent, Funkgeld, Wunose, Uschi. Dass du nicht wusstest, braucht da einer eine Umzugshilfe oder sucht er eine Frau? Das war unfassbar gut. Also Reviermarkt hätte ich gerne noch Ausgaben von, um da ab und zu drin zu lesen. Das war ganz fantastisch. Das ist auch unmöglich, was zu finden. Aber es war halt so, toll.
Haben's im Bett.
Das war nicht wie eBay, wo du Bilder sehen willst, 8 Stück, groß aufgelöst und handeln mit, sondern da stand dann Kommode Braun, VB, Festpreis 40 Mark. Das war's. Und dann konntest du da hinfahren und konntest es bleiben lassen. Hm. Genau so war das.
Das war's.
Echte Telefonnummern, fantastisch. Das war nochmal ein Reviermarkt haben, das möchte ich gerne. Das war, da habe ich
geliebt. Ja, vielleicht im Stadtarchiv von Bochum. Vielleicht mal gucken. Ja,
fand ich immer großartig.
Unsere Eule hier von der Uhle, ja. Das Restaurant hat ja zugemacht. Die Eule ist jetzt tatsächlich im Stadtarchiv.
Oh, cool.
Die hat ein neues Zuhause gefunden.
Müssen wir kurz dazu sagen, Garys Familie waren die Pächter der Uhle, einem alten, ja, was, gut bürgerlichen Restaurant in Bochum. Und da gab es die Uhle, die Eule, und da gab es eine große Eule draußen. Die kann man jetzt besichtigen im Stadtarchiv. Gosi, bevor wir nochmal raten sollen, dieses wunderbare Buch, kostet 11 Euro, gibt es auch als Hörbuch, habe ich gesehen demnächst, ne?
Jawohl. Also
jetzt schon. Auf Markt.
Gelesen von dir.
Und zwar in festlicher, ja. Ja. Feststofflicher Form sogar auch, ne?
Ja, es gibt es als MP3-CD und ansonsten eben so zum Strömen. Hennes, ich wollte aber, es treibt mich um, doch noch auf einen Namen nochmal zurückzukommen, den du gerade so zwischendurch erwähnt hast, nämlich Klaus Wilke.
Ja.
Klaus Wilke ist ja auch ein Held meiner Kindheit. Ne? Wegen welcher Serie?
Wegen Percy Stewart.
Der Kurier des Zaren.
Natürlich, Percy Stewart. Das ist unser Mann.
Das ist unser Mann.
Ein Mann, der alles kann.
Habe ich alle hier als DVD.
Echt?
Auch klasse. Und da
muss man sagen, das ist tatsächlich nicht gut gealtert.
Doch, Gary, das ist okay. Das ist okay.
Ja, ich finde nicht.
Das ist okay, wenn man sich das.
Vor allen Dingen, ich war total überrascht, dass das hatte ich ganz anders in Erinnerung, dass da die Folgen, die gingen ja nur 25 Minuten.
Ja.
Das war ja, mir kam das immer viel länger vor.
Unser Leben lief damals anders.
Also es gibt.
Aber fand das ich war super. Sollte man ein Remake machen, finde ich.
Ja, schreibt mal ein Drehbuch, Gary. Das ist, aber ich finde es schade, dass es das Hörbuch nicht auf Kassette gibt. Das wäre noch konsequent gewesen. So Limited Edition. Ja. Vielleicht kann man das mal machen. Oder war das geplant etwa?
Ja, ich bin schon vor Monaten auf Facebook darauf angehauen worden, aber wie man so schön sagt, die Plattenfirma meint, das rechnet sich nicht. Also die sind ja auch, die sind ja tatsächlich unter Druck und unter Corona-Druck und was weiß ich alles. Und sie haben das mal gemacht vor ein paar Jahren, glaube ich, mit Helge Schneider. Und das ist, haben so 15 Stück verkauft oder so. Also das ist, da steht die Investition in keinem Verhältnis. Und das wären ja dann auch mehrere. Also man müsste ja, also sind ja 4 Stunden Hörbuch und dann brauchst du ja 3 TDK-1090, ne?
Ja. Oder BSF plus 6, die sind immer gerissen, wo immer 6 Minuten extra noch drauf waren.
Deshalb habe ich die ja nicht benutzt.
TDK oder Dings.
Geht es noch die Werbung für Is it Ella or Is it Memorex?
Ja,
fällt mir gerade ein.
Gab es auch noch. Ja.
Kommt jetzt kein Gag bei raus, aber mir schießt das dann.
Nee, so man muss auch nicht immer einen Gag machen. Thorsten, hast du noch eine Frage an Frank?
Ach, jetzt darf ich mal was fragen. Das ist ja schön.
Du kannst jederzeit.
Ja, du kannst jederzeit.
Nee, mich hat das mit den Verfilmungen natürlich sehr interessiert. Machst du noch mal was mit dem? Ich habe das natürlich mit großem Genuss gesehen. Wahrscheinlich das Beste, was fürs Internet produziert worden ist, dass ihr Dresden-Lesen noch mal gemacht habt. Auf 4,30 Meter Abstand. Unbehelligt vom Publikum. Macht er das noch mal?
Ja, wir haben ein paar Sachen seitdem gemacht. Also wir haben dann noch für den WDR was mitgemacht mit den besten Fremdtexten, weil das ist ja mal eine rechte Sache und dann sollte sich der WDR drum kümmern. Wir haben hier bei diesem digitalen Literaturfestival Wort, 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 haben wir ja eine Passage gemacht aus der Odyssee. Das hat Jochen geschrieben über 2 Ruderer in dem Schiff von Odysseus auf der Heimfahrt, Herpes und Zoster. Das haben wir zusammen aufgenommen. Wir machen tatsächlich...
Wo kann man das hören? Wo kann man das hören? Gibt es das bei YouTube?
Das kannst du bei YouTube hören, ja. Wort, 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 die Irrfahrten... Warte mal, irgendwas mit Odysseus, die Irrfahrten eines listenreichen Schlingels. Da sind ja auch Sven Kemmler, Sandra Davina und so dabei. Sind viele geile Leute dabei. Und
Katina Buddenkotter, ja.
Jochen und ich, das haben wir bei ihm zu Hause aufgenommen. Und Jochen hat dann alles bearbeitet. Der ist da auch so ein Fix. Und wir haben jetzt so ein, für eine Firma sind wir beauftragt worden, machen wir so ein vorproduziertes Video, wie so ein Gala-Auftritt, ne? Und dann mal gucken, was noch kommt. Ne?
Okay. für alle Leute, die jetzt nicht wissen, von was wir reden, es gab als wir uns kennenlernten, damals 92, 93, das Duo Tresenlesen mit Frank und mit Jochen Malmsheimer. Und,
Für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, die haben ja nichts verloren. Was ist das denn?
Wenn du Tresenlesen ja, schön, nicht kennst,
was ist bei dir zerbrochen?
Wir sind mal ganz unexklusiv. Ja, aber Thorsten, ich war vor 2 Jahren mit dem Kollegen Jan-Philipp Zimny unterwegs, der ein großer Fan von Jochen war. Und wir saßen ihm zu und ich sagte, ja, kennst du denn auch die alten Tresenlesen-Sachen? Und die kannte er gar nicht. Und da habe ich ihm erstmal Rülpsen sie einer Hauptstadt vorgespielt. Der Nagel, ja. Wer sich für Tresenlesen mal interessiert, es gibt, glaube ich, jetzt alles auf Spotify und auf den Streaming-Kanälen. Kann man sich die ganzen alten Platten anhören, Frank, ne? Glaube ich.
Ja, sind ja nur 5 Stück, aber Rülpsen ist ja eine Hauptstadt. Das haben wir ja auch als Video gemacht. Warst du da nicht auch dabei?
Ich war dabei, ich habe das sogar. Kannst du dich erinnern, dass ihr das bei Bochum Total mal gemacht habt? Und ja, ich habe die Jingles eingespielt von Kassette und musste immer zurückspulen und habe von euch auf der Bühne immer den Anschiss gekriegt, weil das natürlich immer gedauert hat. Aber das gab's auch, konnte man auch nicht. Es gab wohl CD-Brenner, aber wenn man damals eine CD brennen wollte, hat einem, glaube ich, 5 Minuten 30 Stunden gedauert. Und ich habe wirklich eine Kassette gehabt und musste immer hin und her zurückspulen. Und da es nicht so schnell ging, habe ich von euch immer einen Anschluss gekriegt von der Bühne. Rülpsen Sie einmal auf der ersten Tresenlesen-CD Günther ist das drauf.
Ja, aber Hennes, heute kann ich dir das ja sagen, auch wenn du alles richtig gemacht hättest, wir hätten dich trotzdem zusammengeschissen. Das Geile an Rülpsen Sie eine Hauptstadt ist ja nicht nur die Grundidee, sondern Jochen und ich sind ja nur die Moderatoren einer gleichnamigen Show. Und da ging ja der Stern auf, nicht nur von Heinz-Peter Lenkheit, sondern auch von Henning Malmsheimer, dem Bruder von Jochen, der ja zum Teil 2 Hauptstädte in einen Rülpser untergebracht hat.
Ja.
Wie Henning da sitzt und sagt, ja, ich habe da hier teilgenommen an einer Ausscheidung von der Süd.
Ausscheidung.
Kann er gar nicht mehr nachmachen. Da standen wir, haben uns ja tot. Mir wurde schlecht, weil ich halt nicht hören kann, wenn Leute so absichtlich rülpsen. Aber das war zum Wegschmeißen. Das war zum Wegschmeißen. Wirklich. Also Henning Malmsheimer war eigentlich der Star dieser Nummer. Hat leider dann nie wieder was gemacht. Aber das war cool.
Das kann man hören auf Günther von Tresenlesen, genau. Auf der ersten Tresenlesen-CD. Schön, dass ihr wieder was miteinander macht, kann ich einfach nur sagen. Und wir freuen uns auf Abenteuer, auf weitere Abenteuer mit dir und Jochen Malmsheimer, der ja auch schon bei uns zu Gast war.
Wir hätten sogar schon einen Titel, wenn wir mal wieder ein neues Programm machen sollten, das ist jetzt, und wenn dann erst nach Corona und so. Aber ein paar Tage, nachdem ich zum ersten Mal seit ewigen Zeiten wieder mit Jochen telefoniert hatte, habe ich ja meinen Sohn vom Flughafen Frankfurt abgeholt. Der war ja in Neuseeland und dann war Lockdown und er musste nach Hause kommen, blablabla, ist egal. Auf jeden Fall stehe ich am Flughafen, die anderen gehen alle nochmal aufs Klo und ich gucke auf ein Schild neben einer Tür und da stand irgendwas vom Schließbereich der Rauchschürze. Und da habe ich sofort Jochen geschrieben, weil ein neues Programm heißt Im Schließbereich der Rauchschürze.
Das klingt war so eine gut.
Feuerschutztür. Aber das ist doch der geilste Titel, den du dir vorstellen kannst. Im Schließbereich der Rauchschürze.
Sag uns auf jeden Fall Bescheid.
Wie wir es gehört haben. Darauf legen wir jetzt mal Wert.
So. You heard it first. Also, das Buch von Frank Dosen über die 80er Jahre,
Sweet Dreams. Ja, jetzt ist mal gut. Das wird ja langsam peinlich mit der Werbung. Jetzt lass mal wieder
Nein, deswegen sind wir ja. Es ist doch. Ich halte. Weißt du, ja, ich habe das durchgelesen. Vielen
Dank, natürlich.
Und fand das gut. Wir müssen ja manchmal über Sachen reden, die wir scheiße finden. Und wenn du schon über den Film redest, den du selber scheiße findest, dann ist das ja deine Sache. Aber du bist ja unser Gast. Deswegen. Aus Gründen.
Ja, ich habe mal Licht angemacht. Tag auch.
Auch nicht schlecht, Thorsten. So, das war unser 83. Podcast, ganz im Zeichen von Frank Rosen und den 80er Jahren und uns. Der nächste reguläre Podcast ist dann wieder mit Serienbesprechungen und mit Filmsachen und mit der Mystery Box und so weiter. Gary, hast du noch was zu sagen?
Nee.
Nee?
Ach. Nee, ich bin wünschlos glücklich.
Ja.
Habe ich was vergessen?
Du hast
krieg ich jetzt einen Anschiss danach?
Das war, so, du bist so unexklusiv, Gary, heute. Was ist los?
Ja.
Ja, Du meinst alles Gute auch beruflich.
Ja, du solltest jetzt unseren Abschluss sagen. Ich habe dich so schön, ich habe dir so ein schönes Bett gemacht, Gary. Du alter Punker.
Nein. Du hast gesagt, Gary, willst du noch was sagen?
Ihr Arschlöcher, ihr habt mich nicht gefragt nach meinem ersten Konzert. Das könnte ich nämlich auch noch sagen.
Oh, okay, was war denn dein erstes Konzert?
1. Mai 1982, Dortmund-Westfalenhalle. Queen, noch mit dem alten Sänger. So, bam.
Okay, Entschuldigung, ich bin kein Queen-Fan, aber Queen hat keinen neuen Sänger.
Ja, können wir sich drüber streiten. Gastsänger. Ja.
Nee, ich finde, gut. Wenn es, also jetzt mal ganz am Ende nochmal ohne Scheiß. Wenn es einen Sänger einer Band gibt, der nicht zu ersetzen ist, auch nur ansatzweise, dann ist es doch wohl Freddie Mercury.
Dann ist das Lee Mal.
Da kann ich eher Mick Jagger ersetzen.
Das ist Lee Mal. Nein, da gibt es ja...
Ich kann das nicht ernst nehmen. Ich kann das nicht ernst nehmen mit Adam Lambert oder sonst wem. Kann ja super singen, aber ist doch, nee.
Frank, da reden wir demnächst mal bei einem Wildkirschtee drüber nochmal. Da habe ich noch ein paar... Gibt es noch ein paar andere Beispiele von Bands, die jetzt mit neuem Sänger und so weiter... Wollen wir gar nicht weiter drüber reden. Aber das ist vielleicht ein gutes Thema für demnächst mal. So, Gary, du wirst immer dunkler. Was ist los? Die Sonne geht
da draußen. Ja, nur, hier wird's draußen auch dunkel. Draußen wird es so dunkel. Was will ich denn machen?
Licht an.
Ja.
Was ist das? Scheiße, draußen wird es dunkel. Was soll ich machen? Was ist das Erste, was dir anfällt? Gary, Licht an.
Ja, ist jetzt zu spät. Weil Thorsten sieht jetzt auch aus, als wenn er plötzlich einen Hitlerbart hätte. Aber ist egal. Ist der Schatten von oben. Ist egal.
Guck mal, jetzt ist besser.
Schön, dass du da warst. Hat mich wirklich gefreut. Es tut mir leid, dass die Technik ein bisschen holprig ist. Ihr werdet begeistert sein. Und
Technik, die begeistert.
Sage ich jetzt. In diesem Sinne sage ich jetzt alles Gute, auch beruflich.
Tschüss.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Bräter und Rehbein. Berg, Streh. Mit Sträter, Bender und Strehberg.